Guten Morgen miteinander. Freut mich sehr, heute da zu sein. Das ist für mich eine Premiere, dass ich eine neue Predigt zum ersten Mal im Klassischen halten darf, vor einer modernen. Freut mich sehr, wirklich. Vielleicht ist dir das auch schon aufgefallen. Wenn du die Vergangenheit anschaust, dann sieht man in der Regel eine Zeitlinie mit starren einzelnen Events. Also wenn ich so auf meine 43 Jahre Leben zurückschaue, dann sehe ich irgendwo einen Kindergeburtstag, einen starren Event, einfach Kindergeburtstag am einen Tag, Schulanfang, Schulende, Lehre. Es sind einfach so einzelne Punkte drauf. Einzelne starre Begebenheiten, die mal passiert sind. Ein anderes Beispiel, das etwas länger zurückliegt als mein Leben, ist, wir können sagen, vor 5000 Jahren hat man in Mesopotamien die Glasherstellung entdeckt. Ein fixer Punkt in der Zeit, vor 5000 Jahren, peng, fertig, starr. Wenn du aber genauer anschaust, was hat es denn für Entwicklungen gegeben bis zu diesem Punkt an? Und was ist alles aus dieser Glasentwicklung entstanden? Dann kommt plötzlich eine Dynamik rüber. Nach dieser Glasherstellungserfindung haben plötzlich Frauen angefangen, Glas als Schmuck zu tragen. Also Glasherstellung hat einen Einfluss gehabt auf die Mode. Man hat nachher angefangen, das Glas auf eine spezielle Art zu schleifen und hat die Lupe entdeckt. Also man hat plötzlich Sachen, die ganz klein sind, hat man erforschen, anschauen, wie ist das aufgebaut. Man hat es nachher noch ein bisschen anders geschliffen und hat Brille erfunden. Endlich eine Lebensqualität für Leute, die kurz- oder weitsichtig sind. Später andere Schliff reingetan, Startschuss für die Weltallerforschung mit dem Teleskop. Und heute hocken wir hinter dreifach verglasten Fensterscheiben in isolierten Häusern. Ohne Glasherstellung keine Isolation. Also ich sehe, dass das alles ein einzelner Punkt von 5000 Jahren, was das für eine Dynamik, was das für eine Bewegung in Gang gesetzt hat. Das Problem von uns heute ist, dass wir Fensterglas, wenn wir das anschauen, das haut uns nicht aus den Socken. Weil es ist alltäglich. Wir schauen es rückwärts an. Ja, das hat einer gemacht, heute ist man da. Aus der heutigen Perspektive sind es einzelne Events. Und mit der Bibel ist es ähnlich. Wir lesen die Bibel als Ansammlung von einzelnen Momenten oder Geschehnissen und realisieren nicht, wie viele Sachen wahnsinns fortschrittlich gewesen sind, dazumal. Gerade im Alten Testament. Der Name sagt es ja schon, Altes Testament. Das sind alles alte Sachen, nicht fortschrittlich. Aber Gott schafft Neues. Das hat er dazumal schon. Gott ist ein Gott von der Bewegung. Und immer wenn Gott wirkt, wenn sein Geist präsent ist und wir ihm nicht im Weg stehen, dann passiert eine Bewegung nach vorne, dann passiert Fortschritt. Und ich bin mir bewusst, dass Gott oder die Bibel als fortschrittlich zu bezeichnen heute eine gewagte Aussage ist. Man hört oftmals gegenteilige Aussagen wie, es ist gewaltvoll, es ist brutal, das war früher noch gut, aber nichts mehr für heute. Und was die Menschen, die so Aussagen machen, aber nicht verstehen, ist, vielleicht, weil wir es Christen auch häufig vergessen, dass wir die Bibel rückwärts lesen. Aus der Sicht von heute sind die Fortschritte nicht mehr erkennbar. Wir stehen an einem Punkt, können zurückschauen und wir wissen schon, wie es ausgeht. Darum sind die Punkte nicht fortschrittlich. Aber die Leute aus der Bibel, die haben sie vorwärts gelebt. Und für mich ist es unglaublich, wie revolutionär gewisses Gedankengut in der Bibel ist. Bevor wir das Konzept Gott vom Fortschritt anhand von ein paar Bibelstellen ein bisschen genauer anschauen, möchte ich zuerst genauer definieren, was verstehen wir unter biblischem Fortschritt oder eine Bewegung nach vorne, so wie ich dem sage. Am Anfang der Bibel haben wir den Urzustand. Es ist beschrieben, wie es war, bevor Gott irgendetwas geschaffen oder gemacht hat. Und der Luther übersetzt das mit, die Erde war wüst und leer. Andere übersetzen, es war dunkel, wirr, formlos. Im hebräischen Original finden wir das Wort Tohu wa Bohu. Und das kannst du dann mit Wirrwarr oder mit Chaos übersetzen. Und wenn du dir unter Chaos oder Tohu wa Bohu nicht viel vorstellen kannst, bei uns zuhause müssen unsere Kinder am Samstagmorgen immer ihre Zimmer aufräumen. Und wenn du mit Chaos kein Bild mehr hast, darfst du gerne mal vor dieser Aufräumzeit zu uns einen Blick in Kinderzimmer werfen. Wir haben also auf der einen Seite Tohu wa Bohu, wüst, dunkel, leer, Chaos, wirr. Das ist eine Unruhe. Ich spüre das. Das ist kein angenehmer Ort zum Sein. Und gleichzeitig haben wir am anderen Ende der Bibel einen Beschreib vom Himmel. Ein Ort ohne Leiden, ohne Schmerzen, ohne Tränen. Ein Ort, was einfach gut ist. Ein Ort von Frieden, von Annahme, von Heilung, von Wertschätzung, von Gesundheit. Und ich stelle mir das immer so vor, dass vor den Himmelstüren hat es so Container. Und in den ersten Container kannst du all deine Schmerztabletten reinrühren. Deine Blutdruck und Herz und weiss nicht was für Tabletten, die brauchst du nachher nicht mehr. Und in den zweiten Container können wir all unsere Brillen und Kontaktlinsen reinrühren. Die brauchen wir nachher nicht mehr. Sorry an den, der vor 5000 Jahren das Glas erfunden hat. Das war nur so eine temporäre Geschichte. In der Ewigkeit brauchen wir das nicht mehr, weil unsere Augen werden geheilt sein. Hinter links kannst du alle Rollstühle und Gehstöcke abgeben und irgendwo jetzt ein Fächli für Hörgeräte. Brauchen wir alles nicht mehr. Und das sind nur die körperlichen Aspekte. Auch innen drin, wir werden kein Neid mehr verspüren. Keine Verletzungen, kein Minderwertigkeitsgefühl mehr. Die Bibel erzählt eine Geschichte, die im Chaos anfängt und im Himmel endet. So cool. Und dort, wo Gottes Geist herrscht, bewegt sich's immer in Richtung Himmel. Wenn Gott am Ruder ist, dann schafft er etwas Neues. Dann ist es immer eine Bewegung in ein neues Paradies. Und das meine ich, wenn ich von einem Gott vom Fortschritt rede oder von einer Bewegung nach vorne. Und so kann ich auch, wenn ich vor einer Entscheidung stehe, ein bisschen analysieren, führt mich, wenn ich mich so entscheide, dass langfristig eher in eine Ruhe, in einen Frieden hinein, oder bringt das eher Chaos in mein Leben? Also wenn ich Streit habe mit meiner Frau und ich tue das nicht bereinigen, wird das langfristig Ruhe in meine Ehe bringen oder Unruhe? Oder wenn ich mich entscheide, ich stehe jeden Tag eine Viertelstunde früher auf und tue dann stille Zeit machen oder kreativ sein oder Sport machen, bringt das längerfristig Gesundheit in mein Leben? Oder Tohu Wabohu? Schon rein die Perspektive. Mir hilft es, Entscheidungen zu treffen. Es ist immer eine Bewegung, egal wie ich mich entscheide. Die Frage ist nur, in welche Richtung geht sie. Ein einfaches Bild von Bewegung finden wir im Psalm 1, gerade im ersten Vers. Dort heisst es: Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Dort hat es eine Abwärtsspirale drin, wenn man das genau anschaut. Wenn ich dem Rat vom Gottlosen folge, ist das ein einzelnes Event. Wenn ich das aber häufig mache, betritt ich einen Weg der Sünder, es wird gewohnt in meinem Leben. Und wenn ich die gewohnt praktiziere und nicht durchbreche, dann wird es zu einem Lebensstil und ich sitze ab und ich verharre in diesem Lebensstil. Und wenn ich mal sitze, dann braucht es viel, bis ich wieder aufstehe. Also ihr seht, schon rein in dem Vers, es hat Bewegung drin, einfach nicht in eine optimale Richtung. Und das Muster von Bewegung, das wird immer wieder in der Bibel beschrieben. Manchmal in kleinen Sequenzen, manchmal über die ganze Bibel hinweg. Gott ist kein Gott vom Stillstand, sondern ein Gott vom Fortschritt. Mit ihm geht es immer in Richtung Himmel. Wir finden das Beispiel, das ich gerne möchte anschauen mit euch, im 5. Mose, Kapitel 21. Und dort hat es für die damalige Zeit absolut revolutionäre Gedanken drin. Ich lese ab Vers 10. Wenn du gegen deine Feinde zum Krieg ausziehst und der Herr, dein Gott, sie in deine Hand gibt und du ihre Gefangenen wegführst und du unter den Gefangenen eine Frau schön von Gestalt siehst und hängst an ihr und nimmst sie dir zur Frau, dann sollst du sie in das Innere deines Hauses bringen und sie soll ihr Haupt scheren und ihre Nägel beschneiden und die Kleidung ihrer Gefangenschaft soll von sich ablegen und in einem Haus bleiben und ihren Vater und ihre Mutter einen vollen Monat lang beweinen. Dann magst du zu ihr eingehen und sie heiraten, so dass sie dir zur Frau wird. Und es soll geschehen, wenn du keinen Gefallen mehr an ihr hast, dann sollst du sie nach ihrem Wunsch entlassen, aber du darfst sie keinesfalls für Geld verkaufen. Du sollst sie nicht als Sklavin behandeln, weil du ihr Gewalt angetan hast. Ich spüre eure Gedanken. Fortschritt, Spinte eigentlich. Etwas Entwürdigeres gibt es ja gar nicht. Das ist ja voll daneben. Moment, durchschnaufen, schaut es in Ruhe zusammen anschauen. Wir lesen auch diese Stelle aus der Perspektive von heute. Und darum verstehen wir sie nicht. Darum wirkt sie eher vorsintflutlich als fortschrittlich. Wir müssen uns die Frage stellen, warum braucht Israel eine Anweisung, eine Anleitung mit dem Titel «Ehe mit kriegsgefangenen Frauen». Wieso brauchen die so etwas? Nach dem offiziellen Kriegsrecht von dieser damaligen Welt sind weibliche Gefangene automatisch zu Sklavinnen ohne Recht geworden. Der Eroberer konnte ganz nach seinem Gutdünken über sie bestimmen. Offensichtlich ist Gott nicht einverstanden mit dieser Praxis und gibt darum Anweisung, wie er es für gut befindet. Können wir nochmal eine Folie zurückgehen? Also, wenn du Krieg führst und Gott ist auf deiner Seite und Gott führt den Gegner in deine Hand, dann gibt es Gefangene. Das heisst, es werden mal nicht alle abgeschlachtet. Es gibt keine totale Vernichtung mehr. Das war schon mal etwas Neues. Es gibt Gefangene. Und wenn du dann unter den Gefangenen eine Frau siehst, die dir gefällt, nimm sie dir zur Frau. Nicht einfach an Ort und Stelle vergewaltigen und den Kehlen aufschlitzen, wie es all die anderen Völker machen. Auch nicht in deinem Haus anketten und in ein Objekt brauchen. Nein, jemanden zur Frau nehmen, das hat etwas mit einem Bundesschluss vor Gott zu tun. Es hat mit Respekt, mit einer angemessenen Behandlung, mit einem speziellen Platz in der Hierarchie von deinem Haus zu tun. Behandle deine kriegsgefangene Frau wie einen Mensch. Bring sie in das Innere deines Hauses. Das Innere von deinem Haus, das ist ein sicherer Ort. Das hat etwas mit Schutz zu tun. Beschütze die Frau. Kopf scheren und Nägel beschneiden, das sind in der jüdischen Kultur verankerte Handlungen von Trauer. Das sind Symbolhandlungen. Und der jüdische Trauerprozess ist definiert, der geht einen Monat. Die Anweisungen bedeuten, nimm die Frau in deine Kultur hinein, behandle sie, als wäre es jemand aus deinem Volk. Sie soll die Kleidung ihrer Gefangenschaft von sich ablegen. Wenn Frauen gewusst haben, dass ihr Volk den Krieg verlieren wird, dann haben sie sich extra schön gemacht, um attraktiver zu sein und hoffentlich nachher besser behandelt zu werden von den Eroberern. Und wenn es da steht, sie sollen ihre Gefangenschaftskleidung abnehmen, also die schönen Kleider, die sie angezogen haben, dann heisst das, schau sie nicht als Kriegsbeute oder als Sklavin an, die auf deine Gnade angewiesen ist. Es gibt ihr einen anderen Wert, wenn sie die klassische Kriegsgefangenschaftskleidung abziehen kann. Schau sie als einen Mensch an, den du zu deiner Frau wirst nehmen. Und erst, wenn du ihr die Zeit gegeben hast, die in deiner Kultur üblich ist, um ihre Familie zu betrauern, und du sie in deine Kultur hineingenommen hast, und sie vielleicht realisiert, dass sie mehr als nur ein Stück Fleisch für dich ist, dann kannst du sie heiraten. Ein Bund vor Gott mit ihr schliessen. Wenn du keinen Gefallen mehr an ihr hast, dann sollst du sie nach ihrem Wunsch entlassen. Also, wenn es nicht gut miteinander habt, dann kannst du sie nicht einfach rausrühren. Vielleicht bleibt sie trotz allem bei dir. Aber wenn sie gehen will, dann sollst du sie gehen lassen. Nicht verkaufen oder als Sklavin degradieren. Sie gehen lassen heisst, du lässt dich von ihr scheiden. Sie kommt eine Scheidungsurkunde über. Und somit ist sie vor dem Gesetz eine Person mit Recht. Wenn du das nicht machst, bleibt ihr gar keine Wahl, als in die Prostitution zu gehen, um zu überleben. Und der letzte Teil finde ich auch ganz interessant. Weil du ihr Gewalt angetan hast. Gott sagt, ab jetzt machen das mit den Kriegsgefangenen so, aber sind ihr bewusst, selbst mit dieser Praxis tun ihr ihnen Gewalt an. Findet mir das heute fortschrittlich? Nein. Werden Frauen nach dieser Anweisung so behandelt, wie Frauen behandelt werden sollen? Absolut nicht. Nein. Aber das weibliche Kriegsgefangene wie ein menschliches Wesen sollen behandelt werden, das war für damals etwas völlig Neues und Radikales gewesen. Frauen allgemein haben wenig Recht gehabt, Kriegsgefangene, Frauen noch viel weniger. Aber auf einmal soll man Frauen, die man legal im Krieg erworben hat, menschlich behandeln. Das war so extrem anders gewesen als alles, was man dort mal gekannt hat. Und somit ist diese Anweisung ein gigantischer Schritt vorwärts von Chaos in Richtung Himmel. Ist noch nicht Himmel, aber die Richtung. Und es ist krass, aber in Bezug auf Menschenrecht oder Frauenrecht ist das ein bedeutender Schritt gewesen. Okay, Frauen wie Menschen behandeln. Gut, ist etwas Neues. Langsam hält das ein bisschen Einzug in die Kultur und man gewöhnt sich daran, es ist halt nicht mehr wie früher. Und dann 1500 Jahre später schreibt ein Paulus einen Brief. Und dort im Epheser 5 schreibt er, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als der Retter des Leibes. Männer, einverstanden, oder? Männer, wir sind das Haupt. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Bin ich auch einverstanden, unterordnen, das passt mir. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Ja, Moment mal. Jetzt haben sich die Männer daran gewöhnt, ihre Frauen wie Menschen zu behandeln. Und jetzt sollen sie sie plötzlich lieben und ihr Leben für sie hingeben. Das ist viel mehr als von menschlich behandeln zu gleichwertig behandeln. Wenn ich mein Leben bereit bin, für meine Frau hinzugeben, dann tue ich ihr Leben als höher erachten als meins. Dann tue ich sie über mich setzen. Seht ihr den Fortschritt? Von Frauen Recht geben und menschlich behandeln zu sie lieben und über uns setzen. Das ist so extrem fortschrittlich. Und es steht in einem Buch, das 2000 Jahre alt ist. Wahnsinn! In vielen Ländern auf dieser Welt sind wir immer noch beim ersten Schritt, Frauen wie Menschen behandeln. Wenn Gott ins Spiel kommt, dann gibt es immer eine Vorwärtsbewegung. Das ist in der ganzen Bibel so. Von «Du sollst nicht töten» im Alten Testament zu «Kannst du deine Feinde lieben?» im Neuen Testament. Oder die Stelle «Auge um Auge, Zahn um Zahn». Wir lesen heute die Stelle und denken, okay, das ist halt Altes Testament. Aber die Anweisung war stets einmal völlig schräg und revolutionär gewesen. Zu dieser Zeit hat man nach dem Motto gelebt, «Dein Sohn hat meinem Sohn da einbrochen. Ich komme mit der ganzen Sippe und bringe all deine Söhne um.» Und auch da meint Gott, das Kapitel ist jetzt abgeschlossen, neu machen wir Gleiches für Gleiches. 3. Mose 24. Wenn jemand seinem Nächsten einen Schaden zufügt, wie er getan hat, so soll ihm getan werden. Bruch um Bruch, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wie er einem Menschen einen Schaden zufügt, so soll ihm zugefügt werden. Was für uns heute wie ein Freipass für Rache tönt, ist dort eigentlich eine Einführung von Gerechtigkeit, angemessene und gerechte Strafen für ein Vergehen. Dein Sohn hat meinem Sohn den Arm gebrochen, wir brechen deinem Sohn auch den Arm. Bruch um Bruch, wie er einem Menschen einen Schaden zufügt, so soll ihm zugefügt werden, aber nicht mehr. Und auch das war ein enormer Fortschritt zu dieser Zeit. Aber dann nicht der letzte in dieser Bewegung. Was ist die neutestamentliche Fortsetzung von Gerechtigkeit? Gnade. Nicht mehr selber für Gerechtigkeit sorgen. Unser Job ist es zu vergeben. 7x7 und die anderen Backen anzuheben. Und nachher hat Gott zu dem Thema nicht mehr viel gesagt. Wahrscheinlich, weil wir immer noch in der Umsetzung dieser Gnadengeschichte sind. Aber erkennt ihr die gigantische Vorwärtsbewegung von Unruhe, von Chaos in Richtung Frieden und Wohlbefinden? Ich soll noch einer sagen, Gott ist nicht fortschrittlich. Wir kommen bereits zu einer letzte Bibelstelle, die ich zu dem Thema anschauen möchte. Ein bisschen detaillierter. Und mir gefällt sie sehr gut, weil Gott sich da persönlich als fortschrittlich outet. Er sagt, ich bin nicht wie die anderen Götter. Es ist eine ganz bekannte Stelle. Es geht um die Geschichte von Abraham, der den Auftrag bekommt, seinen Sohn Isaac zu opfern. Der Abraham hat ja von Gott ganz eine gewaltige Verheißung bekommen. Er wird Nachkommen haben wie Sterne im Himmel, wie Sand am Meer. Und Abraham ist jetzt über 100. Also, er hat einen Sohn. Die Möglichkeit, dass es einen zweiten gibt, ist relativ klein. Wobei schon der erste ist ein Wunder gewesen. Und jetzt sagt Gott, tun wir den opfern. Vers 1. Und es geschah nach diesen Dingen. Da prüfte Gott den Abraham. Und er sprach zu ihm, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaac, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf. Das ist eine Geschichte, wo ich jahrelang habe ich wahnsinns Mühe gehabt mit dieser Geschichte. So schräg, wie kann Gott so etwas verlangen und Abraham möchte es umsetzen. Und wenn ich das mit jemandem diskutiert habe, hat er immer gesagt, ja, aber es geht ja darum, dass man sieht, wie gross der Glauben ist von Abraham und die Treue. Ja, schon. Aber wenn ich bei mir im Garten Grillschale einführe, um meinen Erstgeborenen zu opfern, dann komme ich in die Psychiatrie und werde nicht für meinen Glauben gelobt. Wir vergessen, wie schräg gewisse Geschichten in der Bibel sind, weil wir uns so fest daran gewöhnt haben. Wie auch immer, es gibt zwei Sachen, die mir bei diesen Versen ganz stark aufgefallen sind. Erstens, der Abraham setzt sich nicht zur Wehr. Das finde ich ganz komisch, das ist ganz eigenartig. Wie gesagt, wenn mir das Gott machen würde, ich würde nicht Fürli machen, ich würde anfangen zu verhandeln. Was um Sodom und Gomorra gegangen ist, hat Abraham auch verhandelt. Und was um seinen Sohn geht, nicht. Ganz komisch, ganz schräg. Wieso nicht? Ist er einfach ein Rabenvater? Hat er seinen Sohn nicht gern? Hey, könnte jemand den Kesp anrufen? Das geht nicht. Das ist Kindesmissbrauch. Und der zweite Punkt, der mir auffällt, Gott gibt keine Instruktionen, wie Abraham den Isaac soll opfern. Sonst ist es immer sehr spezifisch. Beim Tempelbau sagt er genau, wie die Masse sind. Welcher Gegenstand soll wo stehen? Aus welchem Material sollen die Gegenstände sein? Wie soll man die Einweihung machen? Und bei den Archen auch. Wie gross soll das Boot sein? Wie viel Stockwerk? Wie viele Fenster? Wo gehört Türen an? Er ist immer sehr spezifisch. Und da nicht. Er sagt einfach, geh opfern. Und Abraham sagt, okay. Weiss jemand von euch, wie man ein korrektes Brandopfer da bringt? Also ich hätte keine Ahnung. Ich bräuchte eine Anleitung. Und dass sich der Abraham nicht zur Wehr setzt und Gott keine spezifischen Angaben muss geben, lässt eigentlich nur den Schluss zu, dass Kinderopfer nichts Spezielles war. Man hat gewusst, wie man das macht. Und man hat es gemacht, darum schockiert es den Abraham nicht so fest. Wie kann es zu so etwas kommen? Man hat dazumal an ganz viele verschiedene Götter geglaubt. Der Gott von der Bibel hat sich ja exklusiv nur am Abraham offenbart. Zu dem Zeitpunkt. Und man denkt, dass die Götter sind zuständig für die Natur und für die wichtigsten Sachen, nämlich schönes Wetter, damit ich eine gute Ernte haben kann. Das waren existenzielle Themen. Und für das sind Götter zuständig. Aber das Problem ist, die Götter sind launisch. Das heisst, wenn ich sie mir gnädig stimme, muss ich ihnen opfern. Wenn ich eine mickrige Ernte einfahre, dann habe ich ihnen wahrscheinlich zu wenig geopfert. Das heisst, nächstes Jahr muss ich ihnen viel mehr opfern. Und wenn ich dann mehr geopfert habe und die Ernte ist gut, dann muss ich ihnen doch noch ein Dankesopfer bringen. Und wenn das Dankesopfer genug gross ist, habe ich vielleicht Glück, aber wenn das nächste Jahr die Ernte wieder schlecht ist, dann habe ich zu wenig Dank geopfert. Also ich weiss nie, wenn es langt. Und wenn ich eine gute Ernte habe, dann muss ich mehr opfern, zum Danke zu sagen. Und wenn ich eine schlechte Ernte habe, dann muss ich mehr opfern, damit die gute Ernte nicht bekomme. Und so wird es mehr und mehr und mehr. Ich muss immer mehr opfern. Hey, und plötzlich so in einer Nacht überlegst du, ja, ich kann nicht mehr opfern. Vielleicht müsste ich eben nicht mehr opfern, sondern die Sachen, die mir speziell wichtig sind. Gut, das nächste Mal werde ich die Kuh opfern, die am meisten Milch gibt. Und das nützt, die Ernte ist gut, wir haben ein gutes Jahr gehabt. Ja, aber was gebe ich jetzt als Dankopfer? Ich gebe den besten Zuchtstier. Aber wenn du das so machst, wird es auch immer mehr und du kommst irgendwann ans Existenzminimum. Und dann fährst du auch überlegen, was mir eigentlich wirklich das Wichtigste ist. Das sind meine Kinder. Die werden mal alles von mir erben. Die werden meine Blutlinie weiterziehen. Die werden für mich sorgen, wenn ich alt bin und das nicht mehr kann. Eigentlich sind meine Kinder das Wertvollste, was ich habe. Und es ist historisch belegt, dass zu dieser Zeit Kinder der Götter geopfert worden sind, um die Götter gnädig zu stimmen. Region Kanaan hat es einen Gott namens Moloch gegeben. Der wird auch in der Bibel erwähnt. Und von ihm habe ich einen grausamen Satz gefunden in einem Auslegungsbuch. Dort steht: Er ernährt sich von Kinderblut und Elterntränen. Als Wohlstandsgarantie brachte man ihm die Erstgeborenen als Menschenopfer. So etwas Schreckliches. Aber es erklärt, wieso das der Abraham nicht verhandelt und wieso das keine Instruktion braucht. Und in dieser Geschichte prüft Gott den Abraham, ob die Hingabe an ihn so gross ist, dass er nicht einfach ein Kind, sondern sein einziges Kind und der Sohn von der Verheißung, dass er den auch opfern würde. Und Abraham ist bereit, das voll durchzuziehen. Er hat das Messer schon in der Hand. Und Gott schreitet ein und sagt: Nein, halt, stopp, mach's nicht. Ich habe deine Hingabe gesehen, aber ich bin nicht wie die anderen Götter. Ich habe keine Freude an Kinderopfer. Ich gebe dir das, was du opfern sollst. Siehst du wieder dort hinten? Nimm den. Und unser Gott zeigt schon sehr, sehr früh, dass er nicht gleich ist wie die anderen Götter, die die Menschen damals daran geglaubt haben. Er ist fortschrittlich. Er sagt: Bis jetzt kennen die es so, aber jetzt machen wir es neu, jetzt machen wir es anders. Und später dann, zu Zeiten von Mose, dann gibt er genaue Anweisung, wenn soll was, auf welche Art, für welches Vergehen geopfert werden. Hey, und jetzt musst du dir vorstellen, endlich weisst du, wenn es genug ist. Endlich hast du Gewissheit, das Opfer langt. Das ist ein absolutes Novum gewesen. Wenn ich mich an diese Anweisungen halte, dann weiss ich genau, dass mir mein Gott gnädig gestummen ist. Das hast du vorher nie gewusst. Du hast nie gewusst, ob es langt. Hey, kannst du dir die Erleichterung vorstellen? Was das für eine Lebensqualität gegeben hat? Du hast Anweisung, du weisst, wenn dein Opfer langt. Und später zieht es Gott noch weiter. Er macht alles neu. Er sagt: Ich habe eine neue Idee gehabt. Komm, wir machen es so. Ihr gebt mir ein perfektes Opfer. Und das langt dem für immer. Aber ihr habt kein perfektes Opfer. Ich gebe euch ein perfektes Opfer ohne Fehl und Makel. Und das könnt ihr mir dann am Kreuz opfern für eure Sünden. Und dann könnt ihr euch meiner Gnade bis in alle Ewigkeit sicher sein. Das ist wortwörtlich eine Bewegung in Richtung Himmel. Und vielleicht fragt sich jetzt der eine oder andere hier drinnen, wieso hat es denn die Zwischenschritte gebraucht? Wieso ist man nicht direkt in den Endzustand gegangen? Das Gesetz mit den kriegsgefangenen Frauen. Gott hätte doch einfach direkt in die Gleichberechtigung gehen können. Oder das ganze Opfern im Alten Testament. Hätte es das wirklich gebraucht? Er hätte doch einfach Jesus früher schicken können. Und die Antwort auf die Frage ist: Ich habe keine Ahnung. Aber wenn ich die Welt anschaue, dann sehe ich, dass menschliche Entwicklungen immer schrittweise passieren. Ein Baby kann nicht einfach aufstehen und rennen. Ein Baby muss lernen, oder zuerst sich drehen, sitzen, aufstehen, laufen und erst dann kann es rennen. Oder Mathe. Du kannst nicht einfach mit Algebra anfangen. Du musst zuerst Zahlen kennenlernen, lernen zählen. Kleinen 1x1, grosses 1x1, mal rechnen, geteilt und dann irgendwann kommst du vielleicht zu der Algebra. Die Bibel bildet normale menschliche Entwicklungsschritte ab, inklusive der sozialen und spirituellen Folgen. Unsere Schwierigkeit ist, wir lesen die Bibel rückwärts. Wir kennen den Endzustand und darum sind gewisse Passagen so antiquiert. Aber die Menschen in der Bibel haben sie vorwärts gelebt. Für sie war jeder Schritt eine gewaltige Neuerung. Wir lesen die Bibel rückwärts. Und wo ich das so richtig verstanden habe, das war für mich so augenöffnend. Und ich habe viele Sachen in der Bibel anfangen besser zu verstehen. Wir lesen sie rückwärts. Aber die Menschen haben sie vorwärts gelebt. Gott ist dynamisch. Er ist ein Gott vom Fortschritt. Er bewegt Sachen und wenn Gottes Geist wirkt, dann geht es vorwärts. Und das hört mit der Bibel nicht auf. Weil, wenn jedes Wirken von Gottes Geist eine Vorwärtsbewegung auslöst, wenn das wirklich wahr ist, dann ist es nicht möglich, dass wir mit Gott unterwegs sind und keine persönliche Entwicklung in Richtung Himmel machen. Darum habe ich zwei Flipcharts mitgenommen. Auf dem ersten steht benötigter Fortschritt. Beziehungsweise, das ist der zweite. Auf dem ersten steht erlebter Fortschritt. Wir werden nachher ein paar Lieder hören. Und da wir nicht mitsingen dürfen und Gott alles neu macht, machen wir heute auch mal etwas Neues. Wir machen den schriftlichen Lobpreis. Während der Lieder möchte ich euch bitten, dass ihr einen nach dem anderen aufsteht, könnt ihr einen Stift nehmen und auf den Flip draufschreiben, was für Fortschritte habt ihr in den letzten Tagen, Wochen, Monaten in eurem Leben erlebt? Wo hat Gott Spuren von seiner Gnade in eurem Leben hinterlassen? Da könnt ihr einfach so einen Stift nehmen und euch Gedanken machen. Und etwas, was ich erlebt habe, ist, ich kann in den letzten zwei Jahren ist für mich so ein bisschen beruflich wie eine Durchstrecke gewesen. Es ist nicht vorwärts gegangen in die Richtung, wo ich das gerne hätte wollen. Und ich habe mir überlegt, ob ich das forcieren soll oder ob ich den Job wechseln soll. Und ich habe wie immer das Gefühl, nein, es ist noch nicht Zeit zum Gehen. Bleib noch. Und oftmals ist die Entwicklung von selber gekommen. Und ich habe gemerkt, okay, ich glaube, er kennt den besseren Zeitpunkt, er kennt den besseren Weg. Das ist ein Fortschritt, den ich erlebt habe. Den möchte ich aufschreiben. Und ihr müsst nicht alles schön auf die Ziele schreiben. Wir dürfen auch quer über den Flip schreiben. Ich schreibe da Durststrecke Job. Und du kannst auch, und du kannst nachher vorkommen, du kannst dir etwas in so möglichst wenig Stichworte notieren, was du erlebt hast. Ich tue den bewusst drehen. Es soll nicht gerade jeder wissen, was das du aufgeschrieben hast. Wir werden zum Schluss dann nochmal drehen, wenn alle etwas geschrieben haben. Dann haben wir da den benötigten Fortschritt. Das ist ein Teil 2. Wo brauchst du Gottes Fortschritt? Ist es vielleicht daran, dass du etwas aufhörst, was du machst? Oder vielleicht musst du etwas Neues anfangen? Vielleicht hat es eine Verletzung in deinem Leben, wo du mit dir umdrehst, wo du sagst, hey, ich brauche einen Fortschritt da, es muss etwas gehen. Oder du hast ein Problem in deiner Beziehung und es geht nicht vorwärts, es muss vorwärts gehen, es soll himmelähnlicher werden. Ich brauche das. Und ich habe dann auch ein Beispiel, wir haben von Söhnen geredet, ich habe drei Söhne zu Hause. Ich habe einen, der mit sich selber recht herausgefordert ist und das bringt manchmal eine negative Dynamik in unsere Familien hinein. Und ich habe so Mühe, dass ich nicht konstant mit ihm am Schimpfen bin. Und ich weiß aber, dass mein Gott mir ein neues Herz schenken kann für ihn. Und in dem brauche ich Fortschritt. Und darum schreibe ich da auf, Umgang Sohn. Ich tue auch diesen Flip drehen. Und ich habe gesagt, schriftlicher Lobpreis. Das, was wir Gott danken mit dem erlebten Fortschritt, das ist Anbetung. Unser Gott hat das gemacht in unserem Leben. Und benötigt den Fortschritt. Das ist auch Lobpreis. Wir vertrauen unserem Gott, dass er das kann, was ich so brauche. Er hat es im Griff. Er kann das machen. Bitte euch wirklich, nehmt einen Stift. Das hat, alle Stifte sind auf dieser Seite. Es hat nur hier einen Stifthalter. Kommt beim einen, geht zum anderen Flip, geht am Schluss die Hände desinfizieren, dass wir die BAG-Einweisungen einhalten können. Und ich tue zum Abschluss von dieser Predigt beten. Nachher steigen wir ein mit den Liedern. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir vor dich kommen dürfen, so wie wir sind. Und dass wir unseren Dank und unsere Anliegen dir bringen dürfen. An mehreren Orten in der Bibel lesen wir von der Kraft von der Auferstehung von deinem Sohn. Und als Menschen, die deinem Sohn nachfolgen, wollen wir aus dieser Kraft herausleben. Und es fasziniert mich, dass im Originaltext für dein Wort Kraft Dynamis steht. Unserem heutigen Wort von Dynamik. Deine Kraft ist eine dynamische Kraft. Sie schafft Fortschritt, sie bewegt. Danke, sie mir nicht verflucht, starr durch unser Leben zu gehen. Es dürfen sich Sachen verändern. Es dürfen sich Sachen verbessern. Umstände dürfen himmelähnlicher werden. Und darum danke mir jetzt schon für alles, was nachher auf dem Flip erlebter Fortschritt steht. Und wir vertrauen dir alle Lebensbereiche an, wo nachher auf dem anderen Flipchart benötigter Fortschritt steht. Wir bitten dich, greif ein mit deiner dynamischen Kraft. Wirk du in die Situationen hinein, wirk du an uns. Amen.